Wir wollen heute etwas lesen aus dem Neuen Testament und schlagen dazu den 1. Petrusbrief Kapitel 4 auf. 1. Petrus Kapitel 4. Und zwar ab Vers 7. Wo es heißt, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Soweit das Wort des Herrn. Wenn wir in Gottes Wort lesen, dann werden wir hingeführt, dass Gott unveränderlich ist. Jakobus 1, Vers 7. Bei ihm gibt's keine Veränderung. Wir lesen diese Aussage auch im Alten Testament. Denken wir an Malachi Kapitel 3, Vers 6. Dass Gott sich nicht verändert, er bleibt der Ewige. Dafür wird aber klar, dass wir uns verändern müssen, und es ist die Absicht unseres gewaltigen Herrn und Gottes, in uns beständiglich Veränderung herbeizuführen. Diese Tatsache, dass wir uns verändern müssen, beruht auf der Tatsache unserer Sünde. Hätten wir keine Sünde, brauchten wir uns auch nicht zu verändern. Darum aber, dass Gott uns immer wieder da und dort in den Dingen der Sünden verstrickt sieht, brauchen wir herauskommend und bewahrend von diesen Dingen beständiglich Veränderung. Und jetzt gehen wir zunächst in die Praxis, um den Vers 7 dann vom Wort her zu erkennen. Was wäre mit uns los, wenn Gott verbindlich zu dir oder zu mir reden würde, dass wir nächste Woche am Mittwoch um 10.10 Uhr sterben müssten? Ich bin überzeugt, dass diese Tatsache, die ja unser menschliches Ende wäre, den Rest jener Tage in einer Veränderung sehen würde gegenüber der vergangenen Jahre. Wir würden uns in unserer Lebensabwicklung wesenhaft verändern. In den Handlungen und Handhabungen des Tagesablaufes würde eine gewaltige Veränderung gefunden werden. Warum? Weil wir hinblicken auf das nahe Ende. Und darum führt uns gleichsam der Geist Gottes, allesamt, die wir ihm gehören, hinein in die Aussage des Verses 7, wo geschrieben steht, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Solange in dieser Welt es sich nur um meine Person dreht, für welche das Ende gekommen sei, wäre es nicht so schlimm. Aber hier redet Gottes Wort von dem Ende aller Dinge. Das Ziel, welches Gott mit uns dabei hat, ist, Gott möchte uns diese Worte vor die Herzen stellen, damit Veränderung in uns einziehe. Das ist der Grund. Jesus verändert. Das ist der gewaltige Schlüssel der Zeit der Gnade, in der wir leben dürfen durch die Liebe Gottes. Und wir müssen uns nun fragen nach diesem Vers 7. Wissen wir denn eigentlich, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist? Du darfst Gottes Wort in 1. Petrus 4, Vers 7 lesen. Aber wenn dieses Wort dich nicht verändert, dann bist du ein vergesslicher Hörer, wie Jakobus sagt. Und wir müssen hier sagen, dass es ein großer Unterschied ist zwischen Hören, Sehen und Glauben. Und wir werden hineingeführt in diesen Tatbestand in Hebräer 4, Vers 2, wo es heißt, dass jenen das Wort Gottes, welches sie hörten, nichts nützte, weil es nicht mit Glauben vermischt war. Erkennen wir jetzt die Absicht Gottes, warum der Herr, der Allmächtige, der Himmel und Erde geschaffen hat, uns in eine Veränderung bringen will. Diese Veränderung wird nur und allein zustande kommen, wenn wir in dieser Weise glauben. Glauben nicht, wie wir über den Glauben denken, sondern wie Gott uns in seinem Wort belehrt. Wenn wir glauben, sagt das Neue Testament, wie die Bibel sagt, dann werden Ströme lebendigen Wassers aus dem Leibe fließen. Das ist die Absicht Gottes mit einem jeden von uns. Wenn wir diesen Vers 7 unter der Einwirkung des Geistes Gottes lesen, dann will der Herr durch die Glaubensverbindung in uns Veränderung schaffen. Dieser Vers 7, welch eine Wirkung hat dieser Vers auf dich? Du hast ihn mit Sicherheit schon gelesen. Und jetzt darf die nächste Frage kommen. Warum hast du dich nicht verändern lassen in der Zielsetzung des Willens Gottes in dieser Frage? Weil du gelesen hast, ohne mit dem glaubenden Herzen diese Worte auch zu vollziehen und hast nicht hingeschaut. Hast nicht hingeschaut auf das Ende aller Dinge. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Ende aller Dinge ist uns in Gottes teurem Wort mitgeteilt, in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 12. Dort wird uns mitgeteilt, dass die Elemente im Brande aufgelöst werden sollen. Nun, die Heilige Schrift sagt, dass das Ende der Existenz der materiellen Elemente nahe gekommen ist. Wir brauchen nicht in Panik auszubrechen. Wenn wir errettet sind, dürfen wir frohlocken. Wer aber mit seinem Leben noch nicht zur Wiedergeburt in Christo Jesu durch eine Bekehrung gekommen ist, der hat allen Grund zu rotieren. Und wer die Frage von Schuld und Sünde hier in diesem Leben nicht bereit ist zu ordnen, die Dinge ins Licht und damit in die Vergebung durch des Lammes Blut zu bringen, der wird ewiglich rotieren im Zustand der Verdammnis. Welche Wirkung, war gefragt, hat das alles auf dich? Denn es ist ein großer, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob er uns nur eine landläufige Lehre oder eine reale Wirklichkeit ist. Glauben wir diese Aussage in Vers 7 lediglich als eine der vielen Wahrheiten, dann wird unser Lebenswandel, der ja eine Veränderung erfahren soll, kaum davon berührt. Ich hatte mich vor einigen Jahren mit einem Priester der Heilig-Römisch-Katholischen Kirche unterhalten. Er hatte einen Titel, weil er, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, ein paar 40 Bücher geschrieben hat. Und er hat einen Titel ausgezeichneter Lehrer der Heilig-Römisch-Katholischen Kirche. Es sind nur ganz, ganz wenige, die diesen Titel haben. Ich konnte mich über Stunden über seinen verlorenen Zustand vor Gott unterhalten und habe nicht geschont. Und er war tiefst beeindruckt und wollte mit mir wieder Gesprächsfortsetzung haben. Bei dieser Gelegenheit ich war bereit dazu, dahin zu fahren. Ich bin da dorthin gefahren und habe dort in einem Kloster jene Nacht zugebracht. Ja, wenn es um die Errettung der Seele geht, dann können wir nicht egoistisch auf das warme, weiche Daunenbett zurückdenken. Da haben wir den Blick nach Vers 7 auf das Ende aller Dinge zu richten, so steht's geschrieben. Und wir haben bis in die Morgenstunden über Wiedergeburt und Errettung uns unterhalten und ich war erstaunt, wie falsch die Lehre in dieser Kirche ist. Sie betrügt die Menschen um das Letztliche, um das Seelenheil. Ich möchte einfach sagen, es ist so, wie es im Neuen Testament geschrieben steht. Ihr macht sie zu einem Proselyten und dann zu einem Sohne der Hölle. Das sagte Herr Jesus zu den Schriftgelehrten damaliger Zeit. Es ist keine Veränderung bis heute in diesen Schriftgelehrten zu sehen. Es ist aber nicht unsere Sache, darüber urteilmäßig zu befinden. Das wollen wir auch gar nicht tun. Das ist Sache unseres Gottes. Ist dieser Glaube, von dem wir hier geredet haben, eine Tatsache, dann wird er unser ganzes Leben umgestalten im Hinblick auf dieses nahegekommene Ende aller Dinge und wird uns in einem völlig anderen Licht, in einem völlig anderen Wandel wiedersehen lassen. So dass wir auch hier an dieser Stelle erneut sagen können, Jesus verändert. Und dieser Apostel, der hier diesen wunderbaren Brief an uns, auch an uns richtet, er ermahnt uns angesichts des Endes an ganz, ganz wichtige Dinge. Er führt praktisch Kartei in den nun folgenden Aussagen, was das nahegekommene Ende für uns, die wir dem Herrn der Herrlichkeit gehören, bedeutet. was es bedeutet. Und zwar wird uns gesagt, soweit dieses Ende aller Dinge für uns Realität ist, das Erste, so seid nun besonnen. Das Gegenteil von besonnen ist unbesonnen. Und auch die Kinder des Glaubens können durch viel falsches Reden und Lügen in ihrem Glaubensleben in einen Zustand kommen, dass sie gar nicht mehr so recht Christus zum Vorbild haben. Das Wort Gottes sagt, seid nun besonnen. Die Besonnenheit drückt aus, dass ich in den Problemen des Lebens und des Alltages Erwägungen vollziehe, wobei wir die Dinge, die an uns herangetragen werden, ins Licht Gottes stelle und dann so urteile und vollziehe, wie Jesus vollzogen hat. Und alles, was anders vollzieht, ist nicht von oben, von dem Vater der Lichter, sondern vom Vater der Irrlichter. Und das nächste ist, und das ist eine Beschreibung der Heiligen Schrift, wie wir im Blick auf das nahe Ende, das vor uns liegende Ende aller Dinge, Acht zu haben, wandeln sollen. Und zwar, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Ich glaube, dass die Unnüchternheit zum Gebet wohl darin liegt, dass die Gläubigen gebetsfaul sind. Ich glaube, das ist die härteste Unnüchternheit, die es überhaupt gibt. Gebetsfaulheit in den letzten Tagen vor der unmittelbaren Wiederkunft unseres Herrn. Wir fragen wieder, sind wir als solche bekannt, die in unserem Wandel besonnen sind? Und zwar den Dingen gegenüber, die uns umgeben, mit denen wir zu tun haben, die uns zeichnen. Sind wir nüchtern zum Gebet? Eine andere Frage ist, kennzeichnet uns denn überhaupt Gebet? Wird der Herr in des Himmels Herrlichkeit auf dem Throne zur Rechten des Vaters, der ja unser hoher, großer hoher Priester ist, um uns dort vor dem Vater zu vertreten, überhaupt kennen als solche? Kennt uns dort der Herr als einer, der dort betet? Denn wir wissen, dass unsere Gebete nicht an der Decke enden, auch wenn der Feind es dem einen oder anderen vorexerzieren möchte. Wir glauben nicht an die Schändlichkeiten des Vaters der Lüge, sondern wir wissen, dass Gott Gebet erhört. Gott erhört Gebet. Was wären die Beweggründe dafür, wenn der allmächtige Gott uns nicht als einen Beter erkennen würde, wo gesagt ist, dass die Gebete der Heiligen oben im Tempel wiedergefunden werden. So steht's geschrieben. Und es wäre eine Schande, wenn wir uns auf der einen Seite durch das teure Blut Jesu Christi retten lassen und auf der anderen Seite würde Der Vater, sagen, wer ist denn das da drüben? Ja, ja, der ist auch durch mein Blut gerettet. Wer war denn das? Ja, nun, der und der. Ja, aber den, der kommt denn. Da ist ja gar nichts los im Gebet. Ja, der hat das letzte Mal dann und dann irgendwie was versucht. Das sollte ein Gebet sein, war aber keins. Deshalb ist es auch oben nicht angekommen. Das wäre doch eine furchtbare Schande für uns, wenn wir vor dem Herrn nicht in der Treue gefunden werden, nicht nüchtern sind zum Gebet. Und der Herr hat uns überhaupt nicht im Dunkeln belassen über die letzten Tage, auch nicht über das Verhalten der finsteren Mächte und deren Kraftwirkungen, die dann herrschen werden in diesen letzten Tagen, in welchen wir schon leben. Und wir müssen hier ein wenig die Welt anschauen, die Kinder dieser Welt, um eine Antwort zu erfahren von ihnen, wie weit es an der Uhr ist. Hat die Welt ohne Jesus im Herzen je ein solches Gesicht des Hasses gehabt und der Lüge gehabt? Und des Betruges gehabt und einen solchen Stolz einhergetragen wie heute? Ich glaube, dass das, was wir heute finden, von der Politik angefangen bis herüber zu wirtschaftlichen Dingen, von dem persönlichen Image bis herein in das gemeinsame gesellschaftliche Leben, noch nie umgab uns so viel Gesetzlosigkeit, noch nie so viel Boshaftigkeit, noch nie so viel Habsucht, so viel Elend im Herzen von Menschen, so viel innere Not der Verzweiflung wie heute. Ich kann sagen, vom Durchschnitt her leben die Menschen heute in der Bundesrepublik in der im Weltaufkommen der Völker mit an der Spitze über Einkommensdinge. Wir sind jetzt beim Geld. Ich wollte es nicht sagen, aber jetzt sage ich es. Beim Geld. Die haben noch nie so viel Geld gehabt wie heute. Aber Geschwister, eines kann ich sagen. Es hat noch nie so viel unzufriedene Menschen gegeben in einem Volk Deutschland wie heute. Und der Satan hat ihnen einen wunderbaren, einen herrlichen Ersatz gegeben. Er hat ihnen das Wort Gottes genommen, damit waren sie einverstanden, aber er hat ihnen einen sehr schönen Ersatz gegeben. Dabei hat das Vergnügen, das ist der Ersatz, und die Sucht der Welt ihren Höhepunkt erreicht. Aber hier sehen wir, dass das, was die Welt bietet, das Angebot, das Engagement des Feindes und des Geistes dieser Welt noch nie so variativ war wie heute. Für jeden hat der Feind etwas. Für die allermeisten etliche Dinge. Wir sehen, dass die Verlorenen sehr anspruchsvoll sind. Und ich muss mich wundern, wie kitschig der Mensch dieser Welt mit den Dingen, die der Satan bietet, zufrieden ist. Er ist nur nicht zufrieden mit dem, was Gott bietet. Ich komme aus dem Staunen nicht heraus, wenn ich höre, wie die über Stunden in einem Krawallpegel von mindestens 100 Pfund Stärke da drinnen es aushalten können. Wir geben, ich sage das jetzt in der Wahrheit, bei den gleichen Geräuschkulissen von der Berufsgenossenschaft den Leuten Ohrenschützer. Das sind Tatsachen. Wegen der Berufskrankheiten, die auftreten an den Trommelfellen. Mit dem gleichen Schallpegel sitzen die über Stunden und machen sich die Kehle nass. Geschwister, hier haben wir wieder einen Grund. Die würden nie dort drin sitzen, wenn die das nicht wollten. Wenn die das nicht lieb hätten. Wie anspruchslos sind die Gottlosen. Und in der Ewigkeit, da werden sie sich an die ewige Flamme gewöhnen müssen, ob sie wollen oder nicht. Sie sind anspruchslos. Oh, dass wir uns ausstrecken möchten nach der ganzen Fülle seines Wortes. Wir sollten da sehr anspruchsvoll sein, das ganze Wort Gottes in unsere Herzen aufzunehmen. Warum? Weil Gott es uns gegeben hat. Das sind Dinge, die auf die Verlorenen herabrieseln, wie Giftgase der Hölle. Auch zum Teil auf uns, die Gläubigen, eindringen, um uns letztlich nach dem Willen des Fürsten dieser Welt zu betäuben. Es ist Narkotika des Abgrunds, um uns zu vergiften. Das ist sein Ziel. Und jetzt erkennen wir, wie nötig es ist, da besonnen zu sein. Verstehen wir das jetzt? Denn das ist doch das Aspekt der letzten Tage. Da müssen wir besonnen sein. Nüchtern sein zum Gebet. Die Lenden mit der Gesinnung Jesu zu umgürten. Wozu denn? Um so weit als möglich unbefleckt durch die Welt zu kommen. Unbefleckt von dem riesigen Angebot Satans in diesen letzten Tagen. Hier in unserem Deutschland. Und wie nötig ist, nüchtern als Fremdlinge unseren Stand zu bewahren und die Gnade zu erwarten. Welche Gnade? Die Gnade, von der das Neue Testament redet, bei der Offenbarung Jesu Christi nach 1. Petrus 1, Vers 13. Wir warten darauf. Wir freuen uns darauf, wir bitten darum, dass der Herr in seiner Liebe und Barmherzigkeit bald kommen möchte. Aber auch zu uns redet Gott ganz deutlich und sagt, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit. Und Lebenssorge. Geschwister, der Sorgengeist hat auch so manches Kind Gottes am Hals und am Wickel und dreht, Luft geht nicht mehr durch, die Gesichter sind blau angelaufen. Aber hier zeigt uns der Herr ganz klar und deutlich, was der Wille des Herrn ist. Wir sollen besonnen sein. Wir sollen uns nicht dem Feind ausliefern. Gott hat uns genügend Ausrüste gegeben, um dem zu widerstehen. Dass unsere Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und durch diese Lebenssorgengeister. Und dieser Tag plötzlich hereinbreche, wodurch es uns zu einem gewissen Grad zu einem Fallstrick werden könnte. Wachet nun zu aller Zeit, sagt das Wort. Betend, alle Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werdet. Und zuvor, da redet der Herr Jesus noch etwas anderes, und zwar redet er von der Ratlosigkeit. Das ist das, was wir heute weltweit um uns haben. Wir könnten auch sagen, Raketenspektakel. Wir lachen natürlich darüber, weil wir wissen, wem wir gehören. Aber diese Leute, die dem Satan gehören, die bippern also schon 1 zu 100.000. Und das geht immer tiefer und tiefer hinein. Ratlosigkeit der Nationen nach Lukas 21, Vers 34 bis 36. Und so stehen auch wir angesichts des Endes besonnen und nüchtern, wachend und betend den Dingen gegenüber, die draußen in der Welt sich anschicken zu vollziehen. Wir blicken empor zu unserem Gott, von dem wir wissen, der hat alles fest in der Hand. Und seine Zügel, die lässt unser Gott keine Sekunde los. Keine Sekunde. Warum nicht? Weil er nüchtern ist. Und weil Gott besonnen ist. Und er möchte von dieser seiner Besonnenheit uns einiges mitgeben. Aber auch im Kreise der Kinder Gottes drinnen werden Wirkungen gesehen, von denen die erste die Liebe ist. Die Liebe wird knapp. Und das hat immer, ich denke zurück an die Zeit vor dem Krieg, als es hieß, es werden Lebensmittelmarken eingeführt nächste Woche. Und dann haben die Leute nochmal unter dem Motto, Leute kauft Kämme, alles zusammen gekauft, was nur nicht nied- und nagelfest war. Wir sollten das in der Beziehung der Liebe Jesu tun. Wir sollten zusammen kaufen, was nicht nied- und nagelfest ist. Um dem Herrn Jesus hier darzustellen in seinem ersten Wesenszug, in dem Wesenszug seiner Liebe. Die Liebe wird knapp, war gesagt, denn am Ende wird die Liebe der vielen erkalten. Auch wenn diese Aussage primär für die Gläubigen der 70. Jahrwoche bestimmt ist, so tragen diese Geschehnisse ihre Schatten auch hier in die Zeit der Gemeinde hinein. Ist das Ende dem Glauben eine Wirklichkeit, so wandeln wir, als wären es unsere letzten Schritte und Tritte in dieser Welt. Und eine inbrünstige Liebe zu den Genossen des Glaubens erfüllt dann auch unser Herz. Das ist einfach eine Wechselwirkung. Wenn wir in dem Glauben wandeln, wie der Herr es möchte, dann wird unser Herz erfüllt. Alle Hemmnisse, die sich dieser von Gott gegebenen Liebe gleichsam in den Weg stellen wollen, werden im Bewusstsein, im Hinblick auf das nahe vor uns stehende Ende hinweggeräumt. Und wenn wir in der Liebe des Christus sind, ist vieles möglich. Und wenn wir nicht in der Liebe sind, ist nichts möglich. Das wollen wir hier auch angesprochen wissen. Die Bibel sagt hier an dieser Stelle, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und in unserem Leben und Umgang mit anderen gibt es 1000 kleine Dinge. Und diese kleinen Dinge, die es überall gibt, die möchte, und da ist der Satan ein großer Eiferer darin, er möchte sie überall breit getreten wissen und mit seiner Liebe gut durchspickt wissen. Und leider sind viele Gläubige nicht in dieser Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus und sind begierig nach solchen Lügen, saugen es auf wie der Staubsauger den Dreck am Boden. Als ob Gott uns darin etwas an Verheißung gelegt hätte. Satan möchte die Dinge breitgetreten haben, Wozu? Die Absicht Satans. Er wärmt sich nicht an diesen Dingen. Die sind ja von ihm. Sondern er möchte, zielgesetzt, die Liebe der Gläubigen zerstören. Das ist sein Ziel. Denn die zerstörte Liebe in den Herzen der Gläubigen lässt selbige zugleich auch unfruchtbar sein. Und das zieht durch ganze Gemeinden. Wir lesen über den hintergründigen Wert der Aussage bereits im Alten Testament. In Prediger 10, Vers 1, wo es heißt, Tote fliegen in die Salbe zu bringen, um sie stinken zu machen. Das heißt, das ganze Salböl wird stinkend durch die hineingetragenen Fliegen. Und wir können nach der Aussage von der Weisheit Salomos in Sprüche Kapitel 10, Vers 11, Vers 13 sagen, Sprüche 11, Vers 13, ein verleumderischer Geist versucht, an anderen Sünden aufzudecken. Die Bibel sagt das, dass es ein verleumderischer Geist sei. Aber allein nur die Liebe des Herrn weiß den Weg zu finden, Sünden zu bedecken. Sie lässt sich darin noch nicht einmal erbittern, wenn sie von Gott ist. Die andere Liebe, die sich erbittern lässt, die ist ja nicht vom Herrn, das wissen wir. Die ist vielleicht von einem anderen Herrn, wie es auch viele Herren in dieser Welt gibt. Weil sie nichts Böses denkt, wie wir es im Hohen Lied der Liebe von 1. Korinther 13 lesen. Sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft ja und erduldet alles Zudecken von Sünden bei anderen. Hier können wir ganz genau den Geist feststellen, der in Gläubigen wirkt. Wie mag der Herr diese unsere inbrünstige Liebe beurteilen, von denen wir natürlich immer in der Eigenbeurteilung in dem Splitterbalken-Theorien untergehen? Aber eine andere Frage ist, ob diese Liebe überhaupt von uns ausgeht. Ob der Herr sie sehen wird, von uns ausgehend. Wenn nicht, dann müssen wir wieder fragen, was hindert uns denn überhaupt daran, nicht in der Liebe des Herrn zu wandeln und zu leben? Sind es etwa Sünden in unserem Leben, die uns lieblos sein lassen müssen? Dann bedenke sie im Gebet vor dem Herrn. Haben wir recht verstanden? Es geht dann um die Deinen, nicht um die der anderen. Bedenke die Deinen in der Stille vor dem Herrn. Sind es unsere unheiligen Charaktereigenschaften? Oder die menschlich aufgerichteten Zäune, auf die der Satan aufzurichten sehr bedacht ist und sich immer schon sehr viel Mühe gegeben hat. Der hätte schon das Bundesverdienstkreuz haben müssen. Dann verlasse sie diese Zäune, die der Feind aufrichten möchte zwischen Herzen, von Herz zu Herz. Wodurch? Durch Wandel im Glaubensgehorsam nach den Aussagen der Heiligen Schrift. Ist es Misstrauen, dann richte es in deinem Herzen, nicht in den anderen. Räume weg. Blicke, um klar Sicht zu bekommen aufs Ende. wie in Vers 7. Und ist unser Glaubensblick hin auf das Ende gerichtet, dann sind wir gastfrei ohne Murren. Das sind von der Ursache her das Hinschauen aufs Ende im Glauben. Nun hier die Äußerungen oder Auswirkungen, mit denen wir zu tun haben. Denn die Liebe öffnet das Haus, wie einst bei Jesus, unserem Herrn, auf dass das Haus voll werde. Dann weichen unsere sündlichen Bindungen, für die wir bislang kein Licht hatten. Wir haben ja immer, das wissen wir alle, einen viel besseren Blickwinkel und Radius für die Sünden anderer. Die können wir auch sehr gut einordnen. Die Bande der Bruderliebe werden dann auch enger. Und der Feind hat nicht so viel Möglichkeit, seine Schlangeneier unterzubringen. Die Bande der Bruderliebe werden dann enger geschlossen. Und man will's auch so, um dem Herrn zu gefallen. Und nun heißt es hier in Vers, zum Schluss zu, in Vers 10, dass ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, mit der er dienen kann und dienen darf. Welch ein Vorrecht seiner Liebe an uns. Welcher Art diese Darreichungen Gottes an einen jeden Glaubenden auch sein mögen. Gesundheit, körperliche, geistige Kräfte oder Besitze, andere Fähigkeiten und so weiter. Alles das hat Gott uns zur Verwaltung übergeben, einander zu dienen und einander zu helfen und Hilfe zu sein. Ist doch schön, nicht wahr? Und das nahe Ende aller Dinge lehrt auch uns in der Zeit der Gemeinde, sie recht zu gebrauchen. Nur Sünde könnte es sein, wenn wir im rechten Gebrauch darin nicht gefunden würden. Der Blick auf das nahe Ende ruft uns zu den Aussprüchen Gottes gleichsam zurück. Und im Gehorsam zu seinem Wort halten wir uns daran, weil er, der Herr, uns zuerst geliebt hat. Amen.